Heute bist du mal wieder bei uns zu Besuch. Die alten Sapson-Hasen kennen dich gut, aber es sind ja auch einige neue dabei. Ich glaube, heute haben wir keinen Gast, oder? Es sind alles Menschen, die schon mindestens einmal da waren. Oder outet sich jetzt noch schnell jemand? Nee, ne? Ich habe alle schon gesehen. Cool. Aber trotzdem kennen nicht alle Mickey, Eventpastor, Life-Coach und Autor zahlreicher Bücher. Übrigens, ich mache an dieser Stelle den Werbeblock für den Mickey. Hat er auch einen Beitrag geleistet in diesem Buch mit Weihnachtsgeschichten. Weihnachtswundernacht, 24 Erzählungen für die schönste Zeit des Jahres. Und auch eine Geschichte von Mickey, nur ein Beispiel seiner Bücher, die ich sehr mag. Mickey ist auch ein Freund Gottes und ein Freund der Sapson. Mickey, ja. Wie stehst du denn zur Sapson? Erklär das doch mal kurz den Leuten, die dich noch nicht kennen. Und dann darfst du, nee, dann bete ich noch für dich danach.
Ich gehörte zum CZF und habe mit meinem Freund Bernd Becker auf ein Wort von Gott gehört und wir haben 1998 die Sapson gegründet. Unsere Idee war dabei, wir hatten so das Empfinden, dass Gott uns sagt, wir sollen die Liebe des Vaters nehmen und sie in die Stadt tragen. Wir waren ja mit dem CZF draußen im Riederwald beheimatet, hatten da auch schon Jugendarbeit gemacht, wenn auch nicht so erfolgreich. Und dann sind wir also in die Stadt, haben dann dieses Gebäude hier gefunden, hatten noch den ersten Stock oben. Und dann haben wir das 6 Jahre gemacht. Dann hatten wir einen Konflikt, den wir nicht lösen konnten, haben uns getrennt. 2 Jahre später ist dann Bernd auch weggegangen, ist inzwischen Hotelier in St. Peter-Ording, hat da ein sehr schönes Hotel. Und und ich bin seitdem Eventpastor und Life-Coach und komme immer sehr gerne wieder hierher und lasse mich als Gründervater feiern.
Haben wir also auch das hinter uns, check? Nein, Quatsch. Weil der Micky gerade die CZF-Geschichte erwähnt hat, würde ich gerade mal noch mit einfügen, dass übrigens sich der CZF-Leitungskreis oder Ältestenkreis vor 2 Wochen etwa mit uns als Sapson-Leistungskreis getroffen hat. Und Leistungskreis. Leistungskurs, Leitungskreis, also ne, unsere Ältesten und den ihre Ältesten. Und nach 7 Jahren Funkstille zwischen den offiziellen Gremien sozusagen, haben wir uns ausgesprochen und Vergebung zugesprochen und uns somit offiziell versöhnt, was ziemlicher Hammer ist. Und es ist echt krass. Also hier, an Gott genauso wie es super geil ist, dass der Mickey hier predigt, weil wie gesagt, da gab es auch Konflikte und trotzdem stehen wir hier in Einheit. Also wir zwei hatten nie einen Konflikt.
Wir suggerieren jetzt, dass wir einen Konflikt hatten, aber das hatten wir gar nicht.
Nein, wir hatten keinen. Noch nicht. Nein. Und also ich finde es der Hammer auch, also gerade die Geschichte mit dem CZF, das ist ich habe es einige Jahre nicht geglaubt, dass das möglich sein wird und es war total gut. Und ja, die herzliche Einladung an die damals bei der Trennung vom CZF dabei waren, nochmal mit uns zu reden oder gegebenenfalls auch selber auf die CZF-Menschen zuzugehen. Die sind extrem offen, super liebevoll, warmherzig und sowas von versöhnungsbereit. Auch über die Vergangenheit nochmal zu reden, ist extrem heilsam. Ja, und Gott sei echt die Ehre dafür. Es gibt eine andere Floskel, die man da sagt. Also ich bin da echt krass dankbar an Gott. So, soweit dazu. Jetzt möchte ich noch für den Mickey beten. Kriegt der Mickey noch Gebet von mir und euch, hoffe ich. Macht euch mit eins. Ja, Vater, ich danke dir auch für den Mickey, dass er heute wieder hier ist. Und ich bitte dich, dass du ihn segnest an Geist, Seele und Leib, dass er, dass ihm richtig gut geht in seinem Leben. Und dass es ihm auch jetzt gut geht, wenn er die Predigt hält, die er vorbereitet hat. Vielen Dank für deine guten Gedanken da drin. Und ich bitte dich, dass du ihn inspirierst und uns inspirierst, dir gut zuzuhören, Gott, und mehr von dir zu erfahren. Amen.
Danke, Chris. Ja, hallo ihr Lieben. Alle Jahre wieder Maria. Eine Figur, die aus der Advents- und Weihnachtszeit nicht wegzudenken ist. Jeder kennt sie, auf dem Esel sitzend, schwanger, ein Tuch über dem Kopf und Josef zieht sie alle hinter sich her. Und obwohl nicht wirklich viel über Maria in der Bibel berichtet wird, ist sie neben Jesus die am meisten abgebildete Person der Weihnachtsgeschichte. Und immer wird sie aber in der Rückschau auf die Ereignisse gesehen und wird wunderschön, ganz heil, reine Haut, ganz weiß, also aristokratisch sozusagen so ein bisschen nicht von dieser Welt dargestellt. Ich habe mal so ein bisschen rumgesucht und nirgendwo habe ich ein Bild des Menschen Maria gefunden, eines Teenagers aus der kleinen abgelegenen Stadt Nazareth, die wie alle anderen aus ihrer Gegend hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste und die sich zudem in einer aufgewühlten psychischen Lage befand. Es gibt vielleicht solche Bilder, aber ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Wenn sie einer findet, bitte mir zuschicken, bitte mir posten. Ja. Ich kenne eins, wo Maria Jesus den Hintern versohlt, aber dafür hat es auch ordentlich Ärger für den Künstler gegeben. So, neben diesem generellen Abbildungstrend der Figur Maria haben natürlich die unterschiedlichen Kirchen und ihre Christen jeweils unterschiedliche Betrachtungsinteressen an Maria. Und auch dahinter verschwindet das ursprüngliche Bild des jungen Mädchens aus Nazareth. Und ich will das mal kurz darstellen. Die orthodoxe Kirche, also die Christen, die sich um Konstantinopel als Zentrum geschart haben, im Gegensatz zu den Christen, die sich um Rom geschart haben, was schließlich im Jahr 1054 zur Trennung der lateinischen Kirche des Westens von der griechischen Kirche des Ostens führte. Also diese orthodoxen Kirchen betrachten und verehren Maria vor allem unter dem Aspekt der Gottesgebärerin. Die griechische Bezeichnung Theokotos für Gottesgebärerin wurde zum ersten Mal auf dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 verwendet. Ein Mensch gebiert Gott. Und das ist das Wundersame, das ist das, was die orthodoxen Kirchen in ihrer Betrachtung interessiert. Wie kann das vonstatten gehen? Wie kann denn ein Mensch einen Gott gebären? Ich meine, es ist ja schon wunderbar genug, ein normales neues Leben in sich heranreifen zu spüren. Und das können ja auch nur die Frauen. Wir Männer sind da komplett von ausgeschlossen. Aber wie muss es wohl sein, Gott selber in sich zu spüren? Was muss das für ein Gefühl sein, Gott zur Welt zu bringen? Und sie bringt ja Jesus Christus zur Welt, das heißt ein Wesen, das zu 100% Gott und zu 100% Mensch zugleich ist. Das ist also ein ganz großes Geheimnis, das ist ein Mysterium und spielt in der orthodoxen Kirche wie die sieben großen Mysterien, Erleuchtung, Versiegelung, Handauflegung und so weiter, eine ganz große Rolle in der orthodoxen Kirche. Der katholischen Kirche war der Begriff Gottesgebärerin allzu technisch eingegrenzt und deswegen haben sie sich in ihrer Betrachtungsweise auf das Synonym der Mutter Gottes fokussiert. Maria hat Jesus Christus nicht nur geboren, sondern sie hat ihn auch erzogen und sie hat damit auch einen gewissen Einfluss auf ihn. Im geschichtlichen Zusammenhang mit den Kämpfen der römischen Kirche gegen die weiterhin im Untergrund lebendigen Mutterreligionen erfuhr Maria dann eine schleichende Vergöttlichung. Sie wird zur Fürsprecherin, zur Mittlerin und schließlich ist sie dann auch noch sündlos in den Himmel aufgefahren. Zu den vier katholischen Mariendogmen gehört dann auch noch, dass sie allezeit Jungfrau war. Das heißt, dass sie keine weiteren Kinder hatte und dass die Brüder Jesu, die in der Schrift erwähnt werden, entweder seine Glaubensbrüder waren oder Kinder aus einer früheren Ehe Josefs. Und das letzte Dogma, katholische Dogma, besagt, dass Maria selber auch sündlos empfangen wurde. Also nicht wie alle anderen Menschen mit der Erbsünde behaftet war, was in der katholischen Betrachtung eine notwendige Voraussetzung für das Gebären eines Gottes ist. Evangelische Marienverehrung ist daher gegen ein theologisch durchaus noch ungeklärter Begriff, schreibt die RGG. Aber Martin Luther sah in Maria immer ein Vorbild des Glaubens und der Demut. Er lehnte es ab, sie als Fürbitterin anzurufen, ja, und er sorgte auch dafür, dass die Marienfesten umgemünzt wurden zu Christusfesten. Aber man muss nur einmal Luthers Magnificat-Auslegung von 1520 lesen, seine wahrscheinlich charismatischste Schrift, in der er Maria als eine Werkstatt des Heiligen Geistes bezeichnet, um zu erkennen, wie beeindruckt er von der Figur Maria gewesen ist. Diese Schrift Luthers ist eine Auslegung des Magnifikats, also des Lobgesangs, den Maria nach Lukas 1, 46 aus Anlass der Botschaft des Engels angestimmt hat. Sie werde durch die heilige Ruach mit dem Messias schwanger werden. Martin Luther ist aufgewachsen und theologisch gebildet worden im Zusammenhang mit einer intensiven Marienfrömmigkeit in seiner Zeit. Und er entfaltet hier in dieser durchaus politischen Schrift die Vorbildfunktion des Menschen Maria, der Gott gehorsam war und so gegen alle Widrigkeiten Jesus, den Christus, zur Welt gebracht hat. Und mit dem politischen Aspekt dieser Schrift sind wir dann auch schon bei der Befreiungstheologie, die vor allem den Aspekt der Revolutionärin in ihrer Betrachtung Marias hervorheben. Für die Menschen in den unterdrückten Ländern der Erde wurde vor allem ein Satz aus dem Magnificat wichtig, Lukas 1, Vers 53, er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und von diesem Vers ausgehend entwickelte der Lobgesang der Maria eine derartige revolutionäre Sprengkraft, dass allein schon das Zitieren des Magnifikats in einigen Ländern Südamerikas zeitweise sogar vollständig verboten war. Außerdem zogen die Befreiungstheologen immer wieder die Verbindung zur Urbefreiungstat Gottes, nämlich der Befreiung Israels aus Ägypten, und setzten Maria mit Miriam, der Schwester Moses, gleich. Beim Auszug aus Ägypten führt Miriam nach der Durchquerung des Schilfmeers den Freudentanz und den Gesang der Frauen an, wobei sie als Prophetin bezeichnet wird. Und da Maria die griechische Form von Mariam bzw. Miriam ist, liegt das ja auch nahe, die beiden miteinander in Zusammenhang zu bringen. Nun, die Freikirchler und die Charismatiker nehmen Maria eher so als gegeben hin und machen sich keine großen Gedanken über sie, weil man auch immer wieder Angst hat, allzu sehr mit dem Katholizismus in Berührung zu kommen, wenn man über Maria nachdenkt und über Maria predigt. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, als ich so in der Vorbereitung meine eigene Geschichte mir angeschaut habe. Denn obwohl ich seit meiner Bekehrung an Fasching 1976 in dem Benediktinerinnenkloster Engeltal eine wunderbare Marienfigur besitze und sie auch immer wieder im Gebet betrachte, und obwohl ich auch schon so lange frohmachende Botschaften predige, habe ich noch nie über Maria gepredigt. Der Daniel hat zwar gedacht, ich hätte es schon mal getan, aber ich habe noch nie über Maria gepredigt. Und das hat mich in der Vorbereitung selbst auch überrascht, als ich das festgestellt habe. Und darum bin ich dankbar, dass ihr mir heute diese Aufgabe gestellt habt. Natürlich habe ich mich dann und wann auch zu den unterschiedlichen Gelegenheiten mal zu Maria geäußert, aber eben noch nie eine ganze Predigt zu dieser wundervollen Person der Heilsgeschichte, die immerhin den Heiland und Erlöser Jesus Christus zur Welt gebracht hat. Bei meinen Recherchen habe ich dann aber festgestellt, dass ich damit, wie gesagt, gar nicht so alleine dastehe, denn es fällt auf, dass Maria und ihre Jungfrauengeburt auch in den Schriften der apostolischen Väter, abgesehen von Ignatius von Antiochien, praktisch keine Rolle spielt. Die Person Maria und ihre Rolle bei der Menschwerdung Gottes war nicht allgemeiner Inhalt der urchristlichen Botschaft von Jesus Christus. Auf jeden Fall nicht in derselben Weise wie Kreuz und Auferstehung. Das Evangelium ist nie ohne die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten verkündigt worden, wohl aber ohne die Botschaft von der Menschwerdung Gottes und ohne die Erwähnung von Maria und der Jungfrauengeburt. Zum Beispiel in der Schrift selber, Paulus hat nie Maria erwähnt, bis auf Galater 4, Vers 4, wo er sagt, dass Jesus von einer Frau geboren worden ist. Aber sonst hat er nie über Maria geredet. Und auch da will er ja nur darauf aufmerksam machen, dass Jesus wie andere Menschen auch von einer Frau geboren worden ist, also einer von uns geworden ist, uns verstehen kann, dasselbe durchgemacht hat wie jeder Mensch und darum dann in Folge auch unsere Strafe stellvertretend tragen kann. So, das Gott Mensch geworden ist, ist im Neuen Testament unvergleichlich viel breiter bezeugt als das wunderbare Wie seiner Menschwerdung, von dem eigentlich nur Matthäus und Lukas berichten. Sehr schön fand ich hier, als ich mich da so ein bisschen reingewuselt habe, als ich gelesen habe, dass es mindestens bis zum Ende des 2. Jahrhunderts Christen gab, die die Jungfrauengeburt abgelehnt haben. Die haben gesagt, nee, das ist nicht. Und gleichzeitig solche, die die Marienverehrung schon ordentlich vorangetrieben haben und dass das kein Grund war für irgendwelche Streitigkeiten oder Kirchenspaltereien, sondern dass man noch friedlich miteinander Gott angebetet hat und in den gemeinsamen Gottesdiensten Lobpreis gemacht hat. Und das würde man sich doch bei manchen strittigen Themen heute von ganzem Herzen auch wieder wünschen, unterschiedliche theologische Auffassungen zu haben, aus denen dann auch unterschiedliche Entwürfe der Lebensführung resultieren und trotzdem gemeinsam Gott einfach anzubeten und sich gegenseitig zu lieben. Auf jeden Fall gehören Maria und die Jungfrauengeburt aber zum christlichen Bekenntnis grundlegend dazu. Es gehört dazu, dass die Geburt von Jesus Christus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist, ein paar Jahre vor dem Jahr Null, ebenso eben die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist. Dabei bedeutet das Wort Werden, dass er Mensch geworden ist, auf der einen Seite Gottes souveränes, göttliches Eingreifen von oben und zugleich auf der anderen Seite, dass aus dem Geschaffenen heraus, aus dem Menschen Maria, aus dem Fleisch, der Christus geworden ist. Das wird in beiden Eckaussagen Johannes 1, Vers 14 und Galater 4, Vers 4 deutlich. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Galater 4, Vers 4 eben, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geworden von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. So, das Miteinander und Ineinander vom Werden als göttlicher Tat und als geschöpflichem Hervorgehen ist das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Gott selber hat Maria, ihren Körper, ihre Gebärmutter, ihr Fleisch im Sinne des von Gott Getrennten für den Empfang seines Sohnes bereit gemacht. Und Gottes Sohn hat das Fleisch angenommen. Nicht das von Gott getrennte Fleisch, das Sündige, lässt diesen Sohn Gottes hervorgehen, sondern Gottes Sohn ist in das Fleisch eingegangen. Gott selber hat sich klein gemacht und sich in eine weibliche Eizelle des Mädchens Maria hineingezwängt. Und dieses Geheimnis des Werdens Jesu bezeugen die Anfänge des Matthäusevangeliums und des Lukasevangeliums als die Zeugung Jesu durch die heilige Ruach und seine Geburt von der Jungfrau Maria. Kein Mann hat ihn gezeugt, Josef ist nicht sein biologischer Vater, sondern Gott selber hat die jungfräuliche Gebärmutter Marias so zubereitet, dass sie Jesus gebären konnte. Über den Geburtsvorgang an sich berichten aber auch diese beiden Evangelien nichts Außergewöhnliches. Das Wunder ist die Empfängnis durch die heilige Ruach. Nach Lukas wurde Maria die wundersame Schwangerschaft durch den Engel angekündigt, der zu ihr sagt, die heilige Ruach wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das geborene heilige Sohn Gottes genannt werden. Bei Matthäus schließlich ist das Engelerlebnis bereits vorausgesetzt, er erzählt davon nichts. Und er stellt einfach nur noch fest, dass Maria, ehe Josef sie heimholte, schwanger war von der heiligen Ruach. Das Wichtige ist beiden Evangelisten zu sagen, dass Jesus nicht erst im Laufe seines Lebens Gottes Geist empfangen hat, sondern dass er in der dritten Person der Dreieinigkeit selber seinen Ursprung hatte. Der Vorgang der Zeugung durch die heilige Ruach bleibt in ähnlicher Weise verborgen wie auch die Auferstehung, wo wir auch nur gesagt bekommen, das Grab war leer. Der zentrale Punkt ist also die Ankündigung, dass Gott auf geheimnisvolle Weise zur Welt kommt und nicht das technische Wort Jungfrau. Und hier hilft euch auch eure Bibelschule, die ihr gerade hinter euch gebracht habt, wo ihr gelernt habt, mit den Texten der Schrift umzugehen. Denn wenn man ein wenig einsteigt in den Text Matthäus 1, Vers 22, wo der Engel zu Josef im Traum sagt, dies alles geschah, aber damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Dann sieht man, dass der Prophet, von dem hier die Rede ist, der Prophet Jesaja ist. Und Jesaja hat im Kapitel 7 diese messianische Prophetie niedergeschrieben. Der Judenchrist Matthäus jetzt aber benutzt hier gar nicht die hebräische Bibel, um diese Prophetie zu zitieren, sondern deren griechische Übersetzung, die Septuaginta, die ebenfalls eine ganz wichtige Rolle in der Urchristenheit gespielt hat. Aber in der Septuaginta ist das hebräische Wort, das Jesaja benutzt hat, Alma, für junge Frau, mit dem griechischen Wort Parthenos, für Jungfrau, übersetzt. Jesaja hatte gesagt, dass der Messias von einer jungen Frau geboren werden würde. Die Septuaginta hat übersetzt, er würde von einer Jungfrau geboren werden. Solche Dinge muss man einfach wissen. Man muss wissen, wie diese Dinge zustande gekommen sind, um auch zu verstehen, warum es so manchen Kampf darum gibt. Margot Kessmann zum Beispiel schreibt, es sei ihr völlig egal, ob Maria eine Jungfrau gewesen sei, denn die Fixierung auf die körperliche Jungfräulichkeit hätte ein Frauenbild transportiert, das der sündigen Eva eine heilige Maria entgegensetzt und damit eine leidvolle Geschichte der Sexualitätsfeindlichkeit und Frauenunterdrückung in Gang gesetzt, die sich an falsch verstandener Jungfräulichkeit orientiere. Und ich finde, sie hat recht. Maria ist eine junge Frau, schreibt Margot Kessmann, die auf wundersame Weise die Mutter des Gottessohnes wurde. Können wir das nicht einfach so stehen lassen, als Geheimnis des Glaubens? Sie ist eine junge Frau, die insofern Jungfrau war, als sie offen war für Gott, für Gottes Heiligen Geist. Gott selbst kommt in die Welt. Es geht um Vertrauen in sein Wirken. Es geht allein um den Glauben. Dafür kann Jungfrauengeburt eine gute Beschreibung sein. Deshalb, sagt sie, kann ich diesen Satz im Glaubensbekenntnis auch gut mitsprechen. Mit in manchen Kulturen geradezu fanatischer Sorge um sexuelle Jungfräulichkeit hat das aber nichts zu tun. Ja, gut gesagt, ne? Ich meine, jung war sie ja, die Maria. So ab 12,5 Jahren wurden die Mädchen zu jener Zeit verlobt. Das heißt, Maria war also ganz bestimmt noch ein Teenager von vielleicht, sagen wir mal, höchstens 14 Jahren. Und auch wenn man sagt, ja, die Leute waren ja früher alle schon viel früher erwachsen und so, also auch wenn die soziale Reife durch die äußeren Herausforderungen der Zeit früher erlangt werden musste, war Maria innen drin doch noch ein Teenager, der nach seiner Identität suchte, auf keinen Fall auffallen wollte, nicht anders sein wollte als die anderen. Und dann das. Dann geschieht ihr das, was wir in der Weihnachtsgeschichte lesen. Wahrscheinlich in einem Augenblick, in dem gerade niemand hingeguckt hatte. Niemand, der es hätte bestätigen können. Sie war ganz alleine, höchstwahrscheinlich bei der Arbeit. Da leuchtet es plötzlich ganz hell in dem Raum, in dem sie war. Und ein Engel, auch kein normaler Engel, sondern gleich ein Erzengel, Gabriel höchstpersönlich, steht vor ihr und spricht sie an. Ich nehme an, Maria war ziemlich geflasht. Sie stammelt ein paar Worte und der Erzengel unterbreitet ihr das unmoralische Angebot Gottes. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Da stammelt Maria, aber Moment mal, wie wird das denn zugehen, wo ich doch noch von gar keinem Mann weiß? Der Engel antwortet, kein Problem. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Puh. Was für ein Ding für einen Teenager, der gar nicht auffallen möchte. Ich meine, es wäre noch okay, solange sie in dem Raum mit dem Engel alleine ist, aber draußen warten die anderen aus der kleinen Stadt. Und ich habe das deswegen ein unmoralisches Angebot genannt, weil nach der biblischen Gesetzgebung Schwangerschaft vor der Ehe noch dazu durch einen anderen als den eigenen Verlobten den Tod der Frau bedeutete. 5. Mose 22, Vers 21 verlangt, dass ein Mädchen, das vor der Ehe mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt hat, zu steinigen ist. Man soll das Mädchen hinausführen, vor die Tür ihres Vaterhauses bringen, dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Da fragt man sich, was hat Gott sich da bloß bei gedacht? Ich meine, wie kann er denn nicht im Einklang mit seinem eigenen Wort handeln? Wollte er, ja, erklär ihr das mal, wer da sterben soll. Da fragt man sich echt, Gott, was soll das? Wollte Gott hier vielleicht schon darauf hinweisen, dass die Errettung ohne das Gesetz geschehen wird, dass Gnade ungerecht ist? Oder wollte er einfach nur einen offeneren Umgang mit der Schrift andeuten? Ein Umgang, der von der bedingungslosen Liebe Gottes und seinen Rettungs- und Befreiungsplänen geprägt ist? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und bis zu diesem Zeitpunkt kann ich mir immer noch keinen Reim drauf machen. Was wollte Gott damit sagen? Was wollte er damit? Warum hat er nicht noch ein bisschen warten können, bis sie ordentlich verheiratet waren? Da hätte er immer noch ein Wunder tun können. Nö, jetzt muss er sich so einer Gefahr selbst da auch aussetzen. Wenn die Maria gesteinigt worden wäre, da wäre es mit dem Erlösungsplan fertig gewesen. Da wäre nichts mit Jesus gewesen. Dann wäre es alles zu Ende, hätte sich was Neues überlegen müssen. Aber er macht es, er gibt sich immer wieder in dieses Risiko hinein. Und dann habe ich mich gefragt, vor allem, wie kann denn Maria sich auch noch darauf einlassen? Wie kann sie denn sich, ich meine, Nazareth gab es eine Synagoge, sie wird bestimmt das eine oder andere gehört haben. Sie wusste wahrscheinlich, dass das nicht in Ordnung ist, schwanger zu werden, ohne verheiratet zu sein und so. Also lässt sich darauf ein. Da denkt man sich, naja, wahrscheinlich war die Engelerscheinung doch ganz schön krass, irgendwie gewaltig, berauschend, sodass Maria in einem Zustand religiöser Verzückung einfach mal eben so, ja, natürlich, zu diesem unmoralischen Plan Gottes gesagt hat. So wie es manchem vielleicht geht, wenn man irgendwie im Lobpreis steht und es wird irgendwie aufgefordert, ob man die Mission oder sonst wie will. Und du denkst so, ja, natürlich. Und am nächsten Tag wacht man mit Kater auf und denkt sich, meine Güte, was habe ich da gesagt? Ja, und wenn man ehrlich ist, muss man es dann ja auch machen. Ne? Gell? Ja, also dann, sie lässt sich jedenfalls drauf ein, ist irgendwie total geflasht von diesem Gotteserlebnis und dann geschah, wie gesagt, irgendetwas in ihrer Gebärmutter und dann war der Engel wieder fort. Und ohne ihr irgendwelche Anweisungen zu geben, Ratschläge oder Schutzzusagen zu machen, also mach dir keine Sorgen, wird schon alles klappen oder mach doch so oder so, ja, also großartige Anweisungen, Ratschläge kriegt sie nicht. Maria bleibt einfach alleine zurück. Und es wird ihr vielleicht schwer gefallen sein, sofort mit ihrer alltäglichen Arbeit weiterzumachen. Vielleicht hat sie sich gekniffen, um mal zu gucken, ob sie nicht vielleicht träumt. Vielleicht ist sie nach draußen gewankt, um zu sehen, ob es draußen überhaupt noch andere Menschen gibt oder ob sie schon entrückt ist und im Himmel. Und dann ist sie rausgegangen und wenn sie draußen jemand gesehen hat, wird sie gleich zu demjenigen hingelaufen sein, um ihm von diesem Erlebnis zu erzählen. Du, so wie wir es eben beim Posting gesehen haben, du, ich bin übrigens schwanger. Vom Heiligen Geist. Mhm. Oder hat sie es damals schon so gemacht, wie es später von ihr immer wieder berichtet wird, Maria aber bewahrte und bewegte das alles in ihrem Herzen. Maria war so eine, die hat irgendwie alles immer mit sich selbst ausgemacht. Also es war ihr wahrscheinlich schon klar, dass man das nicht einfach so erzählen kann. Ne? Man hätte sie vielleicht für verrückt erklärt. Und dann trifft sie irgendwann an diesem Tag nach diesem Erlebnis auf Josef. Hallo Josef, hallo Maria, ja, wie war dein Tag? Och, naja, und wie war deiner? Was soll man denn da auch sagen, ja? Also, ich meine, hallo Josef, ich bin schwanger, war niemand anders, war nur der Herr. Ja. Und dann kommt die Zeit, dann kommt der Tag, wo ihre Regel ausbleibt zum ersten Mal. Scheiße, es ist wirklich wahr. Es war kein Traum, ich bin schwanger. Was mache ich denn jetzt? Die bittere Realität holt sie jetzt sofort ein. Ja. Mann, wenn die anderen das merken, wenn Josef das merkt, vielleicht habe ich mir das mit dem Engel ja auch nur eingebildet. Aber woher soll ich denn dann schwanger sein? Im günstigsten Fall würde Josef sie vielleicht einfach still und leise verlassen. Aber was dann? Alleinerziehende Mutter zu sein, ist ja selbst heute noch in unserem aufgeklärten Deutschland ein Armutsrisiko. Damals war das noch viel schlimmer. Maria musste nachdenken, also sie braucht eine Auszeit. Und dann erinnert sie sich an das Wenige, was der Erzengel dann doch nochmal über ihre Cousine gesagt hatte. Und sie geht erst einmal für 3 Monate zu ihrer älteren Cousine Elisabeth. Die war ja auch eher ungewöhnlich schwanger und hat sie sich erhofft, vielleicht kann die mich gut verstehen. Obwohl auch das irgendwie nicht so gut durchdacht war, finde ich. Elisabeths Mann Zacharias war schließlich Priester und der hätte sie doch auch sofort steinigen lassen müssen. Aber wo sollte sie denn sonst hingehen? Und ich erzähle das alles einfach mal, um zu zeigen, dass die schöne, beschauliche Weihnachtsgeschichte irgendwie alles andere als beschaulich ist. Ich meine, gerade so in unseren Zeiten, die so stressig sind, da sehen wir uns immer so nach einer beschaulichen, friedlichen Weihnacht. das, was Maria erlebt hat, die ganze Weihnachtsgeschichte, ist total krass. Es ist etwas, das ein junges Teenager-Mädchen in eine absolute Ausnahmesituation bringt. Und das hat mich so ein bisschen an den Ausspruch des Propheten Amos erinnert, der in Kapitel 5 sagt, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Und ich selber habe ja auch immer gelehrt, und das wäre mir auch jetzt immer noch viel lieber, dass man an Reden Gottes daran prüfen soll, ob man Frieden im Herzen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, so die drei Punkte, die wichtig sind, wenn man an Reden Gottes empfunden hat. Erstens prüfen, ob es seinem Wort nicht widerspricht, ob es Frieden in meinem Herzen hervorruft und ob die Umstände stimmen. Die drei Hafenlichter haben wir das genannt, die anzeigen, ob das Schiff, das sich Gemeinde nennt, in diesen Hafen einlaufen kann. Und all das liegt hier nicht vor. Die Beschäftigung mit Apostelgeschichte 10 und der merkwürdigen Berufung des Petrus zu den Heiden, wo er diese Vision hat und Gott ihn auffordert, unreine Tiere zu essen, die Gott selber in seinem Wort für unrein erklärt hat. Die Beschäftigung mit Apostelgeschichte 10 hat mich da schon vor ein paar Jahren etwas erschüttert. Und jetzt die erneute Beschäftigung mit Maria. Vielen Dank. Das muss man sich mal vorstellen, ja, wenn man sich so sehr danach sehnt, dass Gott etwas im eigenen Leben tut. Das geht gar nicht immer so friedlich ab und das scheint also auch nicht immer so einfach zu sein. Das scheint gar nicht immer von Erfolg, Macht und Reichtum begleitet zu sein, wie es uns vielleicht manche angelsächsische Theologie weismachen will. Und doch hat Maria gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast und hat das durchgezogen, hat darauf vertraut, dass sie keinen Sonnenstich hatte am Tag der Engelerscheinung und hat das Kind nicht wegmachen lassen. Was zwar auch verboten gewesen wäre, was aber durchaus möglich gewesen ist, auch in der damaligen Zeit. Und darum ist für mich Maria ein absolutes Glaubensvorbild. Darum ist für mich die große Botschaft von Weihnachten, gegen alle Regeln, gegen alle Erfahrungen und gegen alle Erwartungen, wie es richtig wäre oder zu sein habe, kommt Gott auf diese Welt. Kommt Gott auch in dein persönliches Leben, um dich zu befreien und zu retten aus allem, was dich bedrückt. Gott kommt nicht als Beamter in diese Welt, als Beamter, der sich vor allem korrekt verhält und bei dem du erstmal 1000 Formulare ausfüllen musst, um gerettet zu werden. Gott kommt nicht als Beamter in diese Welt, sondern Gott kommt als leidenschaftlicher Liebhaber in die Welt, dem du vertrauen kannst, dass alles gut werden wird. Und manchmal musst du ihm auch einfach vertrauen, was ja nun auch die eigentliche Bedeutung des Wortes Glauben ist. Die Botschaft von Maria ist, und darin ist sie uns allen eben ein großes leuchtendes Vorbild im Glauben. Erstens, Gott kann und will reden. Also sei offen dafür und lebe dein Leben in Achtsamkeit und auf Empfang gestellt, denn Gott kann und will reden. Und zweitens kannst du ihn hören. Du kannst Gott hören. Also übe dich immer mehr darin, bitte ihn darum, einfach mal hören zu dürfen. Probier dich einfach mal aus. So, soll ich rechts rumgehen oder links rumgehen? Kriege ich da oder dort einen Parkplatz? Soll ich dem vielleicht einfach mal sagen, dass du ihn liebst? Übe dich darin. Bitte ihn um Gelegenheiten, wie du das Hören Gottes üben kannst. Drittens ist die Botschaft von Maria, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan Gottes kann deine eigenen Pläne komplett über den Haufen werfen und voller Risiken sein. Lebe also so, dass du morgen schon deine Koffer packen könntest und woanders hingehst. Viertens ist die Botschaft von Maria, die Bestätigung für Gottes Reden und seinen Plan ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Halte also einem Gegenwind auch mal stand in Liebe und Aufrichtigkeit und vertraue auf das Letzte, was der Engel zu Maria gesagt hat. Er sagt zu ihr, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und das muss man ja bei aller Gefahr, in die Gott Maria gebracht hat, auch sagen, es ist ja gut gegangen. Es ist ja gut gegangen. Gott hat seine Engel geschickt und hat alle Beteiligten nochmal gut instruiert, ja, dem Josef im Traum, ihr die Engel erscheinen und hat sie irgendwie alle zusammengeholt, hat dann später bei der Geburt noch Ansage gemacht, Vorsicht vor Herodes, dann sind die schnell als Asylanten nach Ägypten geflohen. Also ist ja alles nochmal gut gegangen. Aber es war nicht einfach. Es war schon herausfordernd. Aber kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn also Gott etwas in dein Leben spricht, du hast es gehört und du bist auch darauf eingegangen, dann wird auch was passieren. Da wird eine Kraft in deinem Leben sein. Und daraufhin, als der Engel zu Maria sagt, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Daraufhin sagt Maria ja dann erst die Worte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und dann verließ der Engel sie und sie blieb alleine zurück. Und daraufhin schließlich besucht Maria ihre Cousine Elisabeth. Und deswegen ist die fünfte Botschaft von Maria für mich, such dir Menschen, die Ähnliches mit Gott erlebt haben wie du und pflege mit ihnen Gemeinschaft und bete mit ihnen zusammen das Wunder der Weihnacht an. Denn wo wir schon durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns doch auch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und da schließt sich der Kreis. Die Christ hat vorhin gesagt, noch 9 Tage, dann ist Weihnachten. Aber das ist hier natürlich ein anderer Tag gemeint. Aber wie ihr seht, je mehr ihr den Tag herannahen seht, umso mehr ermuntert einander und bleibt beieinander und sucht die Gemeinschaft und betet zusammen Gott an. Das ist für mich die Botschaft von Maria. Amen.